ihr seht hier ein 3 auf dieser rechten Folie. Das heisst, wir haben unsere dritte Bibel oben. Wir haben eine mehr theoretische Grundlage gelegt miteinander. Und zuerst mal am ersten Abend darüber nachgedacht, über unsere Abhängigkeit von Offenbarung. Wir haben gesagt, dass sie zu dem Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, der Mensch ist so darauf angewiesen, dass Gott uns die Wahrheit offenbart. Und ich bin so dankbar, dass Gott das nicht einfach einzelnen wenigen auf der Welt, auf jedem Kontinent einmal oder so, die Wahrheit gegeben hat. Und der ist der Prophet und der Verwalter, sondern er hat es aufgeschrieben. Und jeder von uns hat das Privileg, daheim eine Bibel zu haben und kann jederzeit lesen, wenn er will. Das zweite Thema ist um Autorität gegangen. Das hängt natürlich an Inspiration Gottes. Und wir haben dort so einen krassen Satz gehabt, eine Definition, wo wir davon ausgegangen sind. Und dort hat es geheissen, Inspiration bedeutet und Autorität für die Bibel bedeutet, dass das Wort Gottes, der Glaube am Wort Gottes, ist gleichbedeutend wie Glauben Gott gegenüber, weil es sein Wort ist. Ist eigentlich logisch. Aber wenn man es so vor Augen hat, verschrickt man fast ein bisschen und denkt, wow, wenn ich dem nicht folge, was in der Bibel steht, dann folge ich Gott nicht. Das ist eins zu eins die Autorität. Heute möchten wir weitergehen. Und das Thema ist Bibellesen mit Gewinn. Und wir fangen an bei den Erzählungen. Ab und zu triffst du jemanden und der sagt, Bibel muss man gar nicht auslegen. Lies es und mach es, was du lesest. Die haben vielleicht im Hinterkopf irgendwelche komplizierten Predigten, die sie auch schon miterlebt haben, hoffentlich nicht unbedingt bei uns, wo ein einfacher Bibeltext gekommen ist und nach der Predigt ist niemand mehr rausgekommen. Vielleicht ist das der Grund, dass man so etwas sagt. Die Bibel muss man doch nicht auslegen. Lesen und tun, was dort steht. Er wird die Aussage teils unterstreichen. Ich denke auch, dass die grössere Herausforderung, die wir Menschen haben, nicht das Verständnis ist. Oft verstehen wir schon, was Gott will. Sondern die Herausforderung ist, das auch wirklich zu tun und es umzusetzen. Vielleicht ist das Problem, dass wir gewisse Sachen fast zu gut verstehen. Und gleich, wenn ich mit dem Satz, du musst die Bibel nicht auslegen, tue einfach, was sie sagt, nicht ganz einverstanden, weil die Frage ist, kann man überhaupt die Bibel lesen, ohne sie auszulegen? Ist Bibellesen nicht immer automatisch, ob man es merkt oder nicht, eine Auslegung? Es ist doch so, dass alles eigentlich, was wir uns damit beschäftigen, was wir lesen, was wir sehen, was wir hören, immer mit einer Brille deuten, mit unserem Verständnis, unserem Vorverständnis, mit gewissen Begriffen, die wir schon gefüllt haben, mit gewissen Gedankengängen, die wir kennen. Und ob wir wollen oder nicht, lesen wir oder legen wir die Prägung, die wir haben, mit dem Bibeltext. Wir haben als Familie angefangen, Bibelverse auswendig zu lernen. Und der erste war aus dem Römerbrief. Römer 12, 18. Und als Noel den auch so richtig gut können hat, ist mir plötzlich aufgefallen, weiss ich echt überhaupt, was Römer 12 ist? Und dann gefragt, du, wenn wir sagen Römer 12, was ist denn das? Und dreimal kannst du raten, ja, das sind doch die Soldaten. Und das ist das Vorverständnis. Wenn man nicht weiss, dass es einen Römerbrief gibt, dann sind Römer halt Trümmer. Und da kommt der Bibelvers wunderschön, es geht um Frieden und am Schluss kommt Römer 12, 18. Es wäre spannend, auf seinen Kopf reinzuschauen, was man sich da vorgestellt hat. Ich mache ein paar Beispiele. Wenn wir das Wort Kreuz hören, wir haben 2000 Jahre christliche Kunst hinter uns. Und wenn wir ein Kreuz hören, dann denken wir sofort an so ein Kreuz. Obwohl dass wir sehr sicher sind, dass das Kreuz, das Jesus daran gehangen hat, nicht so ausgesehen hat, weil die Römer hatten kein solches Kreuz, sondern mehr wie ein Tee. Das meine ich, dass wir automatisch Ausleger sind. Wir haben eine Vorstellung und wenn wir es hören oder lesen, haben wir ein inneres Bild. Das ist ja gleich, wie das Kreuz aussieht. Also, ich möchte das gar nicht kritisieren, aber wenn wir zum Beispiel lesen, im Römer 13, Vers 14, treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Jetzt hier extra noch ein bisschen eine alte Übersetzung genommen, dass die Begriffe auch wirklich drinnen sind. Treibt nicht Vorsorge für das Fleisch. Spontan mögen wir ja jetzt denken, das Fleisch ist der Körper. Und nicht Vorsorge für den Körper, ja, der ist vielleicht nicht zu viel rumliegen oder nicht zu viel essen oder was auch immer. Aber das ist ein Missverständnis. Wenn Paulus Fleisch schreibt, meint er fast nie den Körper, sondern er redet hier von einem geistlichen Missstand. Er meint unser ganzes Dasein, das von Sünde beeinflusst ist. Das meine ich. Wenn wir einen Begriff lesen, haben wir automatisch ein Bild. Und als ich den Rundbrief von Zinks gelesen habe, ist mir auch gerade das Thema hier in den Sinn gekommen. Der hat das vielleicht auch gesehen, dass der Dani da schreibt, in Bolivien sagt man nie offen Nein, sondern man sagt aus Höflichkeit Ja und verpackt es dann einfach und er schreibt dann, und alle merken es, dass das Nein bedeutet, außer wir verstehen Ja. Genau das ist gemeint. Auslegen. Er und Naomi sind jetzt herausgefordert, auszulegen, was die Leute ihnen so schön sagen, ob das am Schluss wirklich Ja oder Nein meint. Die Bibel ist nicht aus unserer Zeit. Sie ist nicht aus unserer Kultur. Sie ist nicht aus unserer Denkart. Sie ist nicht aus unserem geschichtlichen Kontext. Nicht einmal in unserer Sprache ursprünglich geschrieben. Und auch nicht direkt in unsere Situation hinein. Das ist eine riesige Herausforderung. Und so, wenn man die Bibel liest, so haben wir immer zwei Herausforderungen. Eigentlich zwei Fragen. Wie ist das überhaupt zu verstehen, was ich hier lese? Fleisch, was bedeutet das Fleisch, das hier steht? Und die zweite Frage, und was bedeutet das für mich heute? Also zurückgehen mindestens 2000 Jahre, was hat es damals bedeutet? Das ist schon eine riesige Herausforderung. Und nachher dann zurückkumpen, 2000 Jahre zurückspicken und fragen, was bedeutet das für mich heute, wo ich in einer ganz anderen Situation bin. Das ist nicht so einfach. Und wenn du an deine Bibellese-Erfahrung denkst, würdest du sicher zustimmen, dass in gewissen Teilen der Bibel sowohl zu verstehen und als auch die Übertragung durch 2000 Jahre jetzt heute einfacher ist. Und dann gibt es Bibelabschnitte oder Textarten, wo das sehr viel schwieriger ist. Also wenn du mich würdest fragen, nach meiner Rangliste, würde ich sagen, also ich persönlich finde, die prophetischen Texte finde ich echt herausfordernd. Zu verstehen, was ist hier überhaupt gemeint? Bilder, die ich nicht kenne, die mir nichts sagen, die nichts in mir anklingen, wo ich nicht einmal weiss, ist das überhaupt erfüllt oder nicht erfüllt? Kommt das noch oder ist das gewesen? Echt herausfordernd. Und am einfachsten, ja, da könnte man darüber diskutieren. Ich bin froh, dass nicht alles so anspruchsvoll ist, wie die prophetischen Texte. Ich finde Psalmen recht einfach, weil es sind Bilder, zwar nicht aus heute, aber Bilder, die wir oft kennen. Und wenn man jetzt vielleicht nicht gerade Drachenpsalmen nimmt, die sind eine Kategorie für sich, aber die anderen Gebete in bildlicher Sprache, wo ich durchaus selber auch ähnlich beten könnte, hier ist die Übertragung vielleicht einfacher. Ich gebe dir mal einen Auftrag als erstes. Ich hoffe, du hast eine Bibel dabei und sonst brauchst du einen Kopf, den du anschalten kannst. Geh mal durch das Inhaltsverzeichnis von deiner Bibel und besprich mit deinem Nachbar, was verschiedene für verschiedene Textarten sind in diesen Büchern, wenn du so mit den Augen überfliegst. Also prophetische Text habe ich jetzt schon gesagt, das wären mal Jesaja und die kleinen Propheten und so weiter. Psalmen haben wir auch schon gesagt. Findest du noch andere Textarten, wenn du einfach mal das Inhaltsverzeichnis durchschaust? Manchmal ist im gleichen Buch sind auch verschiedene Arten. Geh da mal Gedanken durch. Was habt ihr alles gefunden? Also Poesie, habe ich schon gesagt, das sind Psalmen. Und die prophetischen Texte, habe ich auch schon gesagt, das ist schon ein recht grosser Teil von der Bibel, den ich schon gerade vorweggenommen habe. Auf was seid ihr sonst noch gestossen? Chronik, was ist denn das für eine Art Text? Was würdest du sagen? Eine Aufzeichnung von den Ereignissen, genau, danke. Andere? Geschichten? Eine Chronik könnte man auch Geschichten sagen. So ein bisschen gewissenhaft geschriebene Geschichte, aber genau um das geht es. Festzuhalten, was passiert ist. Sonst noch? Briefe, sehr gut. Das ist dann vor allem im Neuen Testament. Weisheit, die Sprüche, die so fast ohne Zusammenhang Gedanken hin und her, genau, das ist offensichtlich keine Erzählung und offensichtlich auch keine Poesie, sondern sie sind wirklich Weisheitssprüche. Sonst noch etwas? Prophezeiungen, habe ich gesagt, genau. Sonst noch? Offenbarung. Es gibt noch Daniel so Abschnitte, aber sonst eine eigene Gattung in der Bibel, die auch ein bisschen ähnlich vielleicht bei Prophetie, aber nicht ganz gleich. Apostelgeschichte ist auch Erzählung. Gleichnis gäbe es noch in den Evangelien. Okay, das wäre mal so die Auslegeordnung. Das reicht, wir müssen nicht zu fest ins Detail. Sonst, ich möchte es auch nicht kompliziert machen. Wenn du jetzt zurückdenkst, was du das letzte Mal in der Offenbarung gelesen hast, das letzte Mal in den Sprüchen gelesen hast, das letzte Mal vorne an der Bibel angefangen hast, in Genesis 1. Ich glaube, intuitiv, ohne gross darüber nachzudenken, haben wir immer ein bisschen anderen Umgang mit diesen Texten. Vermute ich. Also, mir geht es auch persönlich so, wenn ich dem Paulusbrief, bei Römerbrief, so mega konzentrierte Gedanken, dann liest man nur ein paar wenige Verse und je nachdem, wo man sonst ist, eben Chronik oder was, liest man dann lieber gerade ein paar Kapitel, einfach, dass es so ein bisschen vorwärts geht irgendwie. Gesetzestexte haben wir jetzt nicht gesagt und Namenslisten auch nicht, was auch noch gäbe. Und dort ist jetzt das Lesen vielleicht fast mehr so überfliegen bei diesen vielen Namen, geht es euch auch so. Intuitiv ist uns bewusst, der Zugang ist ein bisschen anders und was ich immer wieder staune, ich glaube, das ist auch etwas, was der Heilige Geist in uns einfach leitet. Menschen, die neu zum Glauben kommen, Und wenn man ihnen würde sagen, du, ich habe dir hier ein Buch, ja, es ist, fährst mal vorne an, das ist vielleicht 5-6'000 Jahre alt, in einer anderen Kultur und so, das würde mir schon nie getrauen, das einfach jemandem mit Hand zu drücken, lese mal. Und zusammen mit dem Heiligen Geist verstehen wir, was wir lesen, das finde ich so genial. Und gleich denke ich, es lohnt sich, darüber nachzudenken, wie die verschiedenen Arten, wie funktionieren die? Gibt es vielleicht gewisse Tipps, wo ich darauf achten kann? Ich möchte heute einen Beispieltext nehmen, wo wir so ein bisschen drinnen sind. Im Richterbuch, Richter 7, 1 bis 15. So in diesen Zweiergruppen, die ihr habt, leset doch mal die 15 Verse. Richter 7, 1 bis 15. Redet kurz darüber, was ist das für eine Textart? Und nachher überlegen, wie funktioniert die Textart? Ich habe sogar, glaube ich, ein Blatt gemacht mit dieser Frage drauf, für all die sich das nicht merken können. Richter 7, 1 bis 15. Ja, ich weiss nicht, ob dir etwas hatte, zum Zusammentragen, was zeichnen Erzählungen aus. Das ist noch eine schwierige Frage. Es gibt natürlich über alles Statistiken. Und rund 40% der Bibel sind Erzählungen. Es wird einfach erzählt. Klar, vorne fängt es an, wie Gott die Welt gemacht hat. Und nachher natürlich viele Geschichten vom Volk Israel. Aber eigentlich sind auch die Evangelien, die Apostelgeschichte, sind dann nachher einfach Erzählungen. Und das ist erstaunlich. Also, auch wenn man mit anderen Religionen vergleicht, sind oft die heiligen Bücher so Lehrtexte. Es wäre doch viel einfacher, wenn wir eine dünnere Bibel hätten, dafür mach das, pass auf und Gott ist so, so, so. Ist doch interessant. Fast die Hälfte der Bibel erzählt einfach. Warum echt? schon mal über das nachgedacht. Ich habe eine Vermutung, ich weiß nicht, ob es Gott dann noch etwas anders würde sagen. Aber das Problem ist doch das Wesen von Gott. Und um das geht es in der Bibel, um Gott, um die Beziehung zu ihm. Das Wesen von Gott steht über unsere Vorstellung und sogar über unseren Begriff. Was würde es bedeuten, wenn Gott sagt, Lehrtext, Paragraph 1, ich bin Gott, der, der, und dann kommt eine Liste mit Charaktereigenschaften von Gott und dann steht Heilig, Liebe und so weiter. Was würde passieren? Wir hätten auch unsere Vorstellung, was Liebe ist, vielleicht auch unsere Erfahrung, und würden an dem nachher Gott messen. Wir würden vom Begriff ausgehen und nachher auf Gott anwenden. Überleg mal, bei den Erzählungen ist genau das Umgekehrte. Wir lesen einfach mal, wie Gott handelt und der so nebenbei steht und Gott ist geduldig. Und an der Geschichte von Israel sehen wir, was das bedeutet, wenn Gott geduldig ist und wenn er barmherzig ist. In dem, dass Gott mit dem Mensch Geschichte schreibt, können wir sein Wesen viel konkreter erfahren, als wenn einfach Paragraphen würden stehen. Es ist vielleicht ein bisschen aufwendiger, dem nachher auf die Spur zu kommen. Dafür ist es viel wahrer als Begriff, der prägt sich durch eine Kultur. Ich finde gerade am Liebesbegriff ganz eindrücklich. Gott sagt so viel, dass er Liebe ist und sein Volk liebt. Und schau mal, wie er mit ihm umgeht. Er ist sogar bereit, dass das Volk nach Babylon in Gefangenschaft geführt wird. Er ist sogar bereit, dass Finden kommen dürfen und so weiter. Und trotzdem sagt er ist Liebe. Da merken wir schon nur an dem einen Begriff, wenn man einfach sagt, ein positives Gefühl oder irgendwie so, das ist viel zu wenig weit. Wir müssen anhand vom Handeln Gottes in der Geschichte müssen wir Rückschluss ziehen, was eigentlich die Begriffe überhaupt bedeuten. Ich glaube, wir dürfen wirklich getrost davon ausgehen, der Heilige Geist hat gewusst, was er macht, wo er fast die Hälfte der Bibel einfach als Erzählung inspiriert hat. Gott will sich offenbaren, das ist klar, und offensichtlich sind Erzählungen dazu besonders gut geeignet. Was ich herausfordernd finde, und wegen dem reden wir über das Thema, ist die Umsetzung ist nicht so einfach. Wenn ein Gesetzeslehrer zu Jesus kommt und fragt, was muss ich tun, und Jesus sagt, gang und mach es eben so, dann weiss ich, was ich zu tun habe. Recht einfach. Wenn ich die Geschichte von Gideon lese, so wie wir es jetzt miteinander gemacht haben, weiss ich noch nicht so klar, was ich zu tun habe. Und die Erzählungen haben noch ein paar andere Eigenarten. Ist es eigentlich richtig, alles nachzumachen, was wir hier so erzählt finden? Ich meine, Gideon hat ja, das haben wir jetzt nicht gelesen, aber das kennt ihr, die Geschichte, mit den Vlies ausgelegt, so die Zeichen von Gott erbeten. Sollen wir das auch? Oder eher nicht? Oder dürfen wir wie Jakob so ein bisschen, wie ist er zu seinem Erstgeburtsrecht gekommen? Also, so ganz ehrlich würde ich sagen, ist also schon ein bisschen Lug und Trug ist schon dabei gewesen. Was heisst das für uns? Dürfen wir das oder nicht? Oder wo Miriam den Mose kritisiert hat und stark bestraft wird mit Aufsatz und ausgeschlossen aus dem Lager, heisst das, jeder, der bei uns Gemeindeleitung kritisiert, das ist eine Erzählung und das ist doch die Frage. Ich möchte die Beobachtungen, ihr habt sicher über das schon ein bisschen austauscht, was zeichnen Erzählungen aus. Ich möchte drei Beobachtungen uns nennen, die Erzählungen ausmachen. Das ist, Punkt 1 ist offensichtlich. Sie belehren nicht direkt, sondern lassen uns an Erfahrungen teilhaben, die andere gemacht haben. Eben nicht der Gesetzestext, der sagt, du sollst nicht. Wo eine ganz genaue Lebensanleitung gegeben wird, wie das Gebot, sogar mit einer Begründung zum Teil. Das finden wir in den Erzählungen nicht. Sie lassen uns miterleben an den Erfahrungen von anderen. Wenn ihr darüber nachdenkt, dann denkt, hey, das ist mega modern. Die Ratings, die wir überall haben, also wenn du für die Karte etwas kaufst oder verkaufst, schaust, was hat der für eine Bewertung, was haben andere für Erfahrungen gemacht mit diesem Laden, mit diesem Restaurant, mit diesem Hotel. Genau das macht die Bibel. Sie lässt uns teilhaben an Erfahrungen mit Gott, die andere Menschen gemacht haben. Und ich bin im Fall mega froh, dass ich nicht alle Erfahrungen auch machen muss. So gegen Goliath oder so wie der Gideon hier. Sondern ich kann miterleben, wie Gott handelt, wie er treu ist, wie er souverän ist und so weiter. Ohne, dass ich alles selber mitmachen muss. Wir können uns beim Lesen der Erzählungen mit diesen Personen identifizieren. Und erleben das Erlebnis mit. Und das ist jetzt nicht ein theoretisches Wissen über Gott, das vermittelt wird. Es gibt andere Abschnitte in der Bibel, die das machen. Ein theoretisches Wissen über Gott. Aber 40% der Bibel vermitteln ein praktisches Wissen über Gott. Eine Erfahrung. Und die Erzählungen sind nicht einfach gute und schlechte Vorbilder, die wir hier nacheinander vorgeführt bekommen, sondern der Leser, wir werden reingenommen in die Erfahrungen, die Menschen machen. Und wir lesen von den Herausforderungen, von den Spannungen, von den Hürden, manchmal sogar wie ein Zeitraffer über Generationen sehen wir, wo das hinführt, praktisches Wissen. Und ich möchte uns heute Abend auffordern, die Erzählungen ganz neu zu lernen, zu schätzen. Manchmal, wenn wir unseren Kindern irgendwie die Kinderbibel aufschlagen und dann anfangen zu erzählen, dann heisst es, kenne ich schon. Und manchmal haben wir das Gefühl, wir Erwachsenen sind gar nicht anders. Wir denken, kenne ich schon. Und was meinen wir? Wir meinen die Fakten, die hier erzählt werden. Klar können wir mit Gideons Geschichte nachher erzählen. Um das geht es aber nicht. Es geht darum, mitzuerleben, was der Gideon erlebt hat. Zu sehen, wie seine ganze Sicherheit reduziert wird auf eine, ja, schick die hei, stell dir die Spannung vor. Und nachher mitzuerleben, wie Gott aber das auch sieht und ihm rechtzeitig noch den Impuls gibt, geh dort hören und er hört das Gespräch und fasst Mut. Genau das brauchen wir. Es geht bei der Erzählung nicht darum, die Fakten zu kennen. Schön, wenn wir sie wissen, aber das ist nicht das Entscheidende. Es geht darum, mitzuerleben, was andere mit Gott erlebt haben. Eine zweite Beobachtung. Ja, Erzählung ist einfach Erzählung. Es wird erzählt, was passiert ist und nicht, was hätte passieren sollen. Oft sind sehr viele Fehler, sehr viel Versagen, sehr viel Unglauben und so weiter wird erzählt. Nicht jede Erzählung vermittelt eine direkte Moral. Und die Moral der Geschichte ist, und dann kommt die Zusammenfassung, nein, dann kommt einfach das Nächste. Manchmal wissen wir gar nicht, ist das jetzt ein gutes Vorbild oder ein schlechtes Vorbild? Also was klar ist, dass alle biblischen Helden auch ihre Schwächen haben, auch Gott der Gideon. Das macht sie auf eine Art glaubwürdig und nahbar. Auf der anderen Seite brauchen wir ein gewisses, wie soll man dem sagen, Misstrauen, Distanz, nicht einfach alles nachzumachen. Oft wird am Schluss der Erzählung nicht einmal gesagt, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Klar, beim Ehebruch von David merken wir es, da kommt der Prophet und sagt es ihm. Aber bei anderen Geschichten geht es einfach weiter. Und wir sind selber ihre Verantwortung, die Interpretation zu machen. Das ist eine Herausforderung. dass wir die Gesamtstossrichtung der Bibel so gut kennen, dass wenn eine Erzählung nicht bewertet ist, dass wir doch merken, aha, so hätte es kommen sollen oder nicht. Das ist eine zweite Beobachtung. Und die dritte Beobachtung, das ist auch eine Herausforderung, vor allem für die gewunderigen Leute unter uns. Sie zeigen oft einfach einen Ausschnitt. Wenn man einem Kind eine Geschichte erzählt, sagt das Kind immer, und dann? Und dann? Und warum? Und warum ist das? Und da wir alle ja ein bisschen Kind geblieben sind, lesen wir eine Geschichte und sind dann fast nicht zufrieden mit dem, was erzählt ist, sondern haben noch ganz viele Fragen. Warum? Und wie? Und was? Warum hat Gott Jakob gesegnet, obwohl dass er seinen Bruder betrogen hat? Und das ist eine Herausforderung, dass wir einfach das haben, was erzählt wird und den Rest nicht. Ich habe schon Predigten gehört über den Abschnitt, den ihr gelesen habt, wo man deutet hat, die auf dem Bauch gelegen sind, das sind die und die. Das ist ein geistliches Zeichen für das und das. Da bin ich ein bisschen vorsichtig. Weil ich glaube, die Bibel erzählt einfach, was passiert ist. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das geistlich deuten dürfen und da irgendetwas reinlesen in die Geschichte. Das sind drei Beobachtungen, wie die Erzählungen, was uns entgegenkommt, wenn wir Erzählungen lesen. Und ich habe noch eine zweite Seite auf diesem Blatt. Dreh es doch mal um. Und wir bleiben bei Richter 7. Kennen wir jetzt schon ein bisschen. Lies noch einmal durch den Text durch. Und schau mal die drei Beobachtungen, wenn sie da vorne stehen. Wie kommen die zum Tragen in dieser Episode aus dem Leben von Gideon? Okay. Drei Beobachtungen, ich habe vielleicht nicht alle gleich gut jetzt in diesem Text gesehen. Das ist ja immer ein bisschen unterschiedlich. Gideon ist eigentlich ein positives Beispiel. Da haben wir jetzt gerade nichts, was nicht hätte sollen geschehen. Das kommt erst im nächsten Kapitel. Aus diesen drei Beobachtungen lösen sich drei Haltungen ableiten für den Umgang mit Erzählungen, dass die möglichst stark zu mir reden können. Wenn ich, oder wenn wir, die Aufforderung möchte ich uns mitgeben, wenn wir die Bibel aufschlagen und merken, ah, das ist eine Erzählung, die ich heute lese. Du musst einen Gedanken als erstes haben. Ich möchte bewusst miterleben. Ich gehe jetzt mit dieser Person mit und probiere die Herausforderungen, die Spannungen, die Ängste, probiere mitzuerleben, um die Erfahrung, die dieser Mensch gemacht hat, möglichst auf mein Leben zu übertragen. Haltung Nummer 1. Ich will bewusst miterfahren. Wenn wir das nicht machen, dann lesen wir eine schöne Geschichte und finden super, dass Gott gross ist, aber es macht sehr wenig mit uns. Und wenn wir das ganz bewusst machen, dann denke ich, sprechen die Erzählungen viel stärker zu uns. Zweite Haltung ist mehr eine Sicherung, die wir noch einschalten. Moment, muss ich mir sagen, das ist jetzt aber nicht direkte Wegweisung. Es ist nicht Jesus, der sagt, mach das. Und es ist auch nicht der Paulus, der schreibt, macht Folgendes, sondern es ist einfach eine Erzählung. Und das heisst nicht, dass ich es gleich muss machen. Ich muss hier viel mehr überlegen, bevor ich etwas noch mache. Ich weiss noch, das habe ich so mitbekommen. Weil mein Papi auch verantwortlich ist in der Gemeinde und so, da hat es mal so einen Jugendeinsatz oder ja, irgendeinen evangelistischen Einsatz gehabt. Und dann ist das Team gekommen und hat gesagt, ja, wir haben gelesen, dass Jesus seine Jünger ausgesendet hat und ihnen gesagt hat, nehmt kein Geld mit, nehmt keine Taschen mit, nehmt nichts mit und so weiter. Und haben dann wie das als Konzept gemacht für ihren Missionseinsatz. Und das ist mir irgendwie geblieben, weil ich das eigentlich können nachvollziehen. Was steht doch so in der Bibel? Und dann kommen sie ja zurück und erzählen wie Dämonen und so weiter. Es war ein super Erfolg in der Bibel. Und ich weiss noch, wie mein Papa dort auch diskutiert hat und ihnen gesagt hat, schau, das ist jetzt eine Erzählung, wo Jesus ihnen den Auftrag gegeben hat. Das heisst aber nicht, dass immer, wenn wir Evangelisationseinsatz machen, es genau gleich machen. Und man muss ja auch ein bisschen berücksichtigen, dass das eine Kultur war, wo das üblich war, dass da Lehrende umgezogen sind und dass man die dann auch aufgenommen hat und versorgt hat, was heute, ja, wenn du jetzt in Zürich am Hauptbahnhof stehst, vielleicht ein bisschen schwierig bist, der Land ist in Notschlafstelle beim Pfarrer Sieber, der nimmt dich vielleicht schon auf, aber das ist eigentlich nicht das, was der die Erzählung gemeint hat. Also, Haltung Nummer 2, das heisst nicht, dass ich alles so machen muss. Auch gerade bei dieser Gideons-Geschichte heisst es nicht, dass wenn ich viele Ressourcen habe, dass ich zuerst alle Ressourcen irgendwie verschleudern muss, bevor ich für Gott etwas bewegen kann, heisst es nicht. In diesem Fall war das so, weil Gott das Vertrauen wollte und wollte sichtbar machen, ich handle und nicht ihr. Das heisst lange nicht, dass das immer so der Fall ist. Und die dritte Haltung, ich will lesen, was hier steht, und in dem Sinn, oh, ich will mich zufrieden geben mit dem, was hier steht. Ich möchte mich nicht mit dem vor allem beschäftigen, was nicht hier steht, sondern mit dem, was hier steht. Aufpassen, dass ich nicht willkürlich in der Erzählung in geistliche Prinzipien hineinlese, die einfach nicht hier stehen, sondern lesen, was hier steht. Drei Haltungen. So, ich möchte es nicht länger machen. Und wir würden in unsere Zellgruppe gehen, die mit der Zelle da sind, die anderen, die in keiner Zelle sind, können sich einfach irgendjemand anschliessen. Ich glaube, die Gruppen werden nicht so gross, wenn wir nicht ganz so viel sind. Und dann haben wir noch zwei Aufträge auf diesem Blatt. Noch eines, durch den Bibeltext zu gehen. Wir kennen ihn fast auswendig. Aber gerade die drei Haltungen mal umsetzen. Miteinander diskutieren, was kann ich mitnehmen aus diesem Bibeltext, wenn ich mit dieser Haltung an den Text gehe. Und am Schluss wollen wir nachher wirklich füreinander beten, dass die Erzählungen, die wir zum Teil ja wirklich sehr gut kennen, dass die ganz neu zu uns reden. Von dem träume ich eigentlich. Dass wir Zeugnisse einander erzählen. Du, ich habe die Geschichte von Josef gelesen und das hat mich so angesprochen. Und wir alle denken, Josef kennen wir doch. Nein, genau. Josef soll neu zu uns reden. Okay, wir machen eine Gruppe und er wird so 5:30 den Abschluss machen. Oder wenn ich merke, wir sind vorher fertig. Theo vorher. Und ihr habt gemerkt, wir haben es jetzt erst mit dem ersten Teil von der Herausforderung von der Erzählungen beschäftigt. Wie verstehe das, was hier steht? Und somit ist schon klar, was die Fortsetzung ist. Denn im Mai die zweite Herausforderung. Wie übertrage ich jetzt unsere Erzählung jetzt heute in meine Situation? Und das wird ganz ein spannendes Thema, was sich lohnt, darüber nachzudenken. Ich wünsche euch eine gute zweite Wochenhälfte, Gottes Segen. Kommen gut heim und schlafen gut. Auf Wiedersehen.